Am Mittag sind die Straßenschlachten rund um das griechische Parlament voll im Gange. Hunderte von Autonomen, bewaffnet mit Steinen und Stangen, versuchen Polizeiketten vor dem Gebäude zu durchbrechen.
Wenn Griechenland bereit ist, auch harte Maßnahmen zu akzeptieren und nicht nur für ein Jahr, sondern für mehrere Jahre, dann haben wir eine gute Chance, den Euro als stabile Währung für uns alle zu erhalten und zu sichern.
Die Ratingagentur Standard & Poor's stufte griechische Anleihen nochmals herab.
Mai 2010. Die Börsen reagieren nervös. Der Wert des Euro steht auf dem Spiel. Erstmals wird ein sogenannter Rettungsschirm diskutiert. Es geht um Griechenland. Nur gewaltige Finanzhilfen sollen das Land, das unter der Last seines Haushaltsdefizits zusammenzubrechen droht, noch retten können.
Millionen in Mikrosekunden. Wie der Hochfrequenzhandel die Börsen verändert. Eine Sendung von Eckhard Rahlenbeck.
Mai 2010. Die europäische Schuldenkrise erreicht die internationalen Finanzmärkte. Auch die Finanzdienstleistungsfirma Waddell & Reed aus dem US-Staat Kansas will sich gegen Marktrisiken absichern und sich von Termingeschäften trennen. Genau genommen will sie kurzfristige Wetteinsätze auf den Standard & Poor's Index der 500 größten börsennotierten nordamerikanischen Unternehmen abstoßen. Das Geschäft erledigen nicht mehr Börsenhändler aus Fleisch und Blut. Die Hektik der Händler im Börsensaal ist weitgehend Vergangenheit. Seit über einem Jahrzehnt ist Informationstechnologie auf dem Vormarsch. Auch an diesem Donnerstag im Mai führen Rechner die Verkaufsaktion aus. Doch die Computersoftware der Investmentfirma ist stümperhaft programmiert. So schlecht, dass sie den Börsenhandel schlagartig in helle Panik versetzt. Das automatische Handelsprogramm startet einen katastrophalen Deal. Es setzt 75.000 der Derivate innerhalb von Minuten ab. Dieses Tempo, bei dem Finanzprodukte mit einem Wert von 4,1 Milliarden US-Dollar veräußert werden, ist entschieden zu hoch. Erfahrene Händler würden eine solche Menge auf kleine Einheiten stückeln und über die Stunden eines Handelstages verteilen. Eine Strategie, die sich auf die Börsenkurse nicht zu stark ausgewirkt hätte. Doch dieser automatisch ausgelöste Ruckzuck-Massenverkauf stürzt den Standard & Poor's Aktienindex in den höchsten Tagesverlust, den die nordamerikanischen Börsen jemals erlebten. Es ist der 6. Mai 2010, 13.32 Uhr Ortszeit. Der Börsenreporter reagiert fassungslos. Die Händler an der Wall Street starren auf ihre Bildschirme. Sie können nur noch zuschauen, wie Computer auf Computer reagieren. Die Handelsrechner verselbstständigen sich. Sie liefern sich eine Schlacht in Bits und Bytes und fahren mit dem Börsenkurs Achterbahn. Der Kurs des Computerriesen Apple schießt kurz um das 400-fache nach oben. Die elektronischen Rechner rattern ihre Programmbefehle herunter. Sie führen Interaktionen in Hochgeschwindigkeit aus, die Menschen erst wahrnehmen können, wenn längst alles vorbei ist. Die Handelsroboter lösen eine tsunamiartige Verkaufswelle aus. Die Aktien sind im freien Fall. Beim Konsumgüterhersteller Procter & Gamble sacken sie um 37%. Beim Beratungsunternehmen Accenture sind sie plötzlich nur noch Pennies wert. Innerhalb von 5 Minuten rauscht der Aktienindex 998 Punkte, fast 10% in den Keller. Insgesamt löst sich ein Börsenwert von sage und schreibe 821 Milliarden Dollar in Luft auf. Das ist so viel wie 8 Jahre Irakkrieg die Weltmacht USA gekostet haben. Und nach 30 Minuten ist der Spuk auch schon wieder zu Ende und die Verluste fast wieder ausgeglichen. Was an diesem Nachmittag passiert, ist als Flashcrash in die Börsengeschichte eingegangen. Der blitzartige Zusammenbruch mit anschließender Aufwärtsrallye beschäftigt seitdem Börsianer, Aufsichtsbehörden, Politiker und Wissenschaftler. Die Börsenaufsicht braucht Monate, um ein Gutachten über die Ursachen und den Ablauf des Flashcrash zu erstellen. Aber auch danach bleiben viele Fragen offen. Umstritten ist das Wirken der Händler, die die Schnelligkeit ihrer Computer voll ausnutzen und damit einen nicht endenden Wettlauf um immer neue Geschwindigkeitsrekorde anheizen. Das wurde möglich, seitdem ihnen Regierungen und Behörden im Rahmen der Liberalisierung einen freien Markt im Börsenhandel geöffnet haben. Diese Akteure neuen Typs lassen ihre Rechner in extrem kurzen Abständen kaufen und verkaufen. Sie halten die Finanzprodukte Sekunden, oft nur Bruchteile davon, bis sie sie wieder abstoßen. Da nun digitale Technikautomaten anstatt hochbezahlter Händler oder Makler die Arbeit verrichten, lohnt es sich, wenn bei diesen Hochgeschwindigkeitsgeschäften jeweils nur Gewinne in Centbeträgen und noch weniger herausspringen. Die Masse macht's. Zumal die computerisierten Handelsroboter es schaffen, gleichzeitig auf mehreren der Handelsplätze im In- und Ausland aktiv zu sein.
Okay, muss man jetzt nur sehen, ob die Brandweite eben von einem Handy ausreichend ist. Also prinzipiell muss ich mich jetzt mit dem Server verbinden, wo die Handelssoftware installiert ist.
Peter van Kleef hat seinen tragbaren Computer auf dem Marmortischchen des Operncafés in Frankfurt aufgeklappt. Hier zwischen Stuck- und Samtvorhängen lässt er sich bei elektronischen Finanzgeschäften über die Schulter schauen. Peter van Kleef ist Hochfrequenzhändler. Genau genommen ein Entwickler superschneller Handelssoftware. Der Laptop, den er vor sich hat, dient ihm zur Fernsteuerung und Überwachung der eigentlichen Handelssoftware in einem Rechenzentrum an der Börse.
Also ich habe mich jetzt eingeloggt in die Handelssoftware, die eben an der Börse installiert ist, auf einem Server. Also ich sehe jetzt zum Beispiel Commerzbank mit einem Preis von 1,307 € auf 1,309 €. Ich sehe hier die Stückzahl auf der Kaufseite und auf der Verkaufsseite und kann also insofern den Markt beobachten.
Der Hochfrequenzhandel erlebt einen Boom. Nach übereinstimmenden Schätzungen gehen 60-70% der Handelsaktivitäten in den USA und 30-40% in Europa auf die flinken Händler. High-Frequency-Trader, wie es im Börsenenglisch heißt, geben sich kaum noch mit den klassischen Unternehmensanteilen in Form von Aktien ab. Sie haben längst lohnendere Finanzprodukte, die sogenannten Derivate, gefunden. Das sind organisierte Wetten auf Preis- oder Kursentwicklungen von Rohstoffen wie Rohöl, Metalle und Getreide, von nationalen Währungen, Staatsanleihen sowie den Versicherungen von Kreditausfällen. Die Spekulationsgeschäfte können Wohlstand ankurbeln, aber auch Güter verteuern und Nahrungsmittelpreise in die Höhe treiben, dass Arbeitslosigkeit und Hunger die Folgen sind. Der Handel mit Derivaten hat gigantische Ausmaße angenommen. 2011 wuchs er auf das Zehnfache aller auf der Welt geschaffenen Waren und Dienstleistungen.
Wenn ich jetzt darauf handeln will, beziehungsweise eine Strategie starten will, die eben auf Commerzbank Orders ausführt, dann muss ich meine Handelssoftware starten. Das ist also ein Programm, was mir Kontrolle darüber gibt, die verschiedenen Strategien zu starten und zu stoppen. So, sieht man hier, dass hier Orders in den Markt reinkommen. Jetzt haben wir jetzt hier einen Bidpreis von 5.728,5 und ein Offerpreis von 5.729,5.
Auf kleinste Ausschläge innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde reagieren die Handelsprogramme. Entwickler wie Peter van Kleef und sein zehnköpfiges Team trimmen ihre Software darauf, nicht nur aus dem Auf und Ab der Kurse Schlüsse zu ziehen. Das wäre zu einfach. Sondern aus Angebot und Nachfrage und aus dem, wie sich die Akteure am Markt verhalten. Daraus gilt es, schneller als die Konkurrenz Trends zu erkennen und zu handeln. Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik und die Auswertung unendlich vieler Kursverläufe aus der Vergangenheit kommen ihnen dabei zu Hilfe. Wer Superrechner auf Renditejagd schickt und die Märkte durchforstet, setzt auf Strategien und Taktik. Mit simplen Strategien wird man wenig Erfolg haben.
Wenn ich verkaufe, dann geht der Markt nach unten. Wenn ich mehr verkaufe, geht der Markt schneller nach unten. Das ist natürlich eine Strategie, die eine unendliche Schleife erzeugt. Und wenn das natürlich meine einzigen Kriterien sind, dann habe ich da sehr schnell eine Endlosschleife, in der ich einfach den Markt nach unten verkaufe, die aber teilweise nicht berücksichtigt, dass ja hier überhaupt keine Analyse stattfindet, sondern im Grunde genommen einfach nur ein Programmierfehler da ist. Das passiert im Normalfall eigentlich nur bei Handelsfirmen, die sehr wenig Erfahrung in dem Bereich haben, die auch relativ unvorsichtig an die ganze Sache herangehen. Genauso würde man sagen, man lässt jetzt jemanden ein Kernkraftwerk warten oder eine Gehirnoperation durchführen, der eben nicht entsprechende Schulung hat, dann würde das mit Sicherheit auch schief gehen.
Sie heißen Guerilla, Stealth oder Sniper. Begriffe aus der modernen Kriegsführung stehen für Softwareprogramme, die sich an den vollelektronischen Börsenplätzen technologische Schlachten liefern. Meist heißt es Top Secret, will man genaueres wissen. Viele verfahren nach der alten Militärtugend vom Tarnen und Täuschen. Hier einige Beispiele. Guerilla ist ein Programm des Bankhauses Credit Suisse. Es erlaubt Großinvestoren, Mengen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen so raffiniert gestückelt in kleinsten Einheiten in den Markt zu bringen, dass möglichst niemand den Akteur dahinter bemerkt und die Preisbewegungen möglichst moderat bleiben. Das, was Guerilla ausführt, will Sniffer wiederum, wie der Name schon sagt, ausschnüffeln. Dieses Programm soll möglichst rasch den Beginn der häppchenweisen Abwicklung eines Großauftrages erspähen und aus den kleinen Kursausschlägen, die im Laufe der Aktion mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten, minimale Gewinne mitnehmen. Andere bauen die Algorithmen, die Programmbefehle ihrer Software so, dass sie eifrig mit sich selbst handeln. Sie täuschen schlicht Umsatz vor, um Kurse zu beeinflussen. Oder da ist Stealth, zu Deutsch etwa Tarnkappenprogramm, das die Deutsche Bank ihren Großkunden anbietet. Es erkundet die Märkte der in jüngster Zeit wachsenden außerbörslichen Handelsplätze. In diesen Darkpools oder Schattenbörsen spürt der Hightech-Algorithmus Möglichkeiten aus, in großen Blöcken zu handeln. Die großen Investmentbanken wenden sich damit von dem überdrehten Handel in Mikro- und Millisekunden ab, indem sie ihre großvolumigen Geschäfte in die Darkpools verlagern. Mit dem Programm Spoofers kann man Käufer anlocken, indem man bewusst niedriger als der aktuelle Kurs anbietet. Das erhöht die Kauflust. Greifen die Kunden zu, ist Spoofers aber ein Tick flinker. Die Blitzhändler legen die langsameren rein. In Millisekunden wird das billige Angebot storniert und tatsächlich zum höheren Preis gekauft. Dieses Täuschungsprogramm ist offiziell verboten, aber nur sehr schwierig nachzuweisen. Genauso dynamisch wie der Hochgeschwindigkeitshandel entwickelt sich auch der Markt mit Algorithmen.
Also wir haben jeden Tag hier auch Besucher bzw. Dienstleister, die kommen und sagen, wir haben hier einen neuen Super-Algo. Wenn er den nimmt, das ist für eine Ausführung in der Art, hilft euch das bei der Handelsausführung.
Christoph Mast ist Chef des Wertpapierhandels von Allianz Global Investors. Deren Anlageberater verwalten die Vermögen von Privatanlegern und Firmenkunden nach eigenen Aussagen mit einem Gesamtwert von 500 Milliarden Euro. Christoph Mast und seine Händler nutzen den Hochfrequenzhandel in erster Linie nicht darum, damit Gewinne zu erzielen, sondern um ihre Anlagegeschäfte gerade vor den Blitzhändlern zu schützen, damit sie von ihnen nicht ausgespäht und durch Gegengeschäfte gestört werden.
Und dazu suchen wir die Algorithmen aus, die aus unserer Erfahrung uns die beste Ausführung gewährleisten. Und natürlich brauchen wir jemanden, der uns die erklärt, der rüberkommt und sagt, nimm den Guerilla jetzt, weil dann kannst du den anderen Marktteilnehmer möglichst im Unklaren lassen, was du machen möchtest.
Algorithmen. Logisch aneinandergereihte, verschachtelte Programmbefehle. Man kann sie nicht greifen. Sie existieren als elektromagnetische Ladungszustände auf Speicherkarten und Festplatten oder sind eingegossen in die Schaltkreise von Mikroprozessoren. Das Schicksal der kleinen wie der größten Player auf den Finanzmärkten hängt von IT-Software ab. 2009 verdächtigte die US-Investmentbank Goldman Sachs ihren Programmierer Sergei Aleinikov, Programmcodes des firmeneigenen elektronischen Handelssystems kopiert und an ein Konkurrenzunternehmen verraten zu haben. Mit dieser Firma hatte Aleinikov gerade in Chicago einen Arbeitsvertrag ausgehandelt, als bei seiner Rückkehr auf dem New Yorker Flughafen die Handschellen klickten. Goldman Sachs sprach vom schwersten Fall von Diebstahl in der Geschichte des Bankhauses. Eschborn, südwestlich von Frankfurt am Main. Ein Großraumbüro in der Firmenzentrale der Deutschen Börse.
Also hier sieht man jetzt zum Beispiel in der Inhouse-Überwachung, was unsere Systeme zurzeit zu leisten haben. Über die Zeit, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, wie viel technische Transaktionen das System einlaufen pro Sekunde. Und laufen dann hier 2000 Transaktionen ein.
Hinter der Glasfassade des würfelförmigen Hochhauses blickt Wolfgang Eholzer auf bunte Zahlenkolonnen und Leistungskurven. Eholzer ist Abteilungsleiter, verantwortlich für die Technik und Ausgestaltung des elektronischen Handelssystems der Deutschen Börse. Auf dem Monitor verfolgt er den aktuellen Betrieb der Computerbörsen Eurex und Xetra.
Da sieht man halt ab 9 Uhr fängt die richtige Musik an. Hier sieht man auch, was gehandelt wurde bisher. 669.370 Kontrakte auf der Eurex, Xetra gab es 40.930 Handelsabschlüsse.
Fast 41.000 Handelsabschlüsse. Und das schon kurz vor 10 Uhr am Vormittag. 1 Million Abschlüsse und 100 Milliarden Euro Umsatz pro Handelstag sind bei der Computerbörse Eurex keine Seltenheit. Hier werden Bund-Futures, Terminkontrakte auf Bundesanleihen gehandelt.
Hier ist der Bund-Future. Ich mach mal nochmal Go. Da sieht man schon viele Zahlen, viele Überwachungen, um viele Dinge sich anzugucken. Da hatten wir eine Verarbeitungszeit in unserem Kernsystem hier von 616 Mikrosekunden.
Die Finanzmärkte befinden sich in einem Geschwindigkeitsrausch. Der Wettlauf um Millionstel und Milliardstel Sekunden findet kein Ende. Innerhalb von 5 Jahren schrumpften die Verarbeitungszeiten bei der deutschen Börse um das 38-fache. 550 Mikrosekunden beträgt heute die Spanne, in der ein Auftrag verschickt, im System der Börse verarbeitet und eine Bestätigung zurückgeschickt wird. Im Vergleich dazu dauert ein menschlicher Wimpernschlag mit 350 Millisekunden fast eine Ewigkeit. Selbst die Verarbeitungsschritte des menschlichen Gehirns, die in einem Zeittakt von 100 Millisekunden erfolgen, wirken lahm wie eine Schnecke gegenüber dem Tempo der Highspeed-Börsen. Jeder Meter Leitungskabel zu viel kostet Übertragungszeit. Darum rücken die Computer der Hochgeschwindigkeitshändler so nah wie möglich an die Handelsrechner der Börsen. Aus Furcht vor Anschlägen bleiben die Standorte, so auch in Frankfurt, geheim. Diese Rechenzentren sind geschützt wie eine Festung. Telekommunikationsverbindungen sind mehrfach ausgelegt. Notstromaggregate, die leicht eine Kleinstadt versorgen könnten, garantieren die Energieversorgung bei Netzausfall. Moderne Glasfaserstrecken sollen die Finanzmetropolen verbinden. Kostenpunkt der neuen Verbindung zwischen New York und London: 300 Millionen Dollar. Man setzt alles daran, den kürzesten Weg eines Kabelstrangs über dem zerklüfteten Meeresboden ausfindig zu machen und spart jetzt 500 Kilometer. Zeitgewinn 6 Millisekunden. ARD-Tagesthemen vom 25. August 2011.
Bis zum frühen Nachmittag sah es noch nach einem freundlichen Börsentag aus. Doch um 16 Uhr stürzte der DAX aus heiterem Himmel binnen Minuten um knapp 4% ab. Bei den meisten DAX-Werten musste der Handel kurz unterbrochen werden. Offenbar hat eine größere Verkaufsorder ausgereicht, um den Markt kippen zu lassen. Denn zahlreiche Verkaufsaufträge sind in den computergestützten Handelssystemen hinterlegt. Sie werden bei fallenden Kursen sofort ausgelöst. So reagiert ein Computer auf den anderen und die Menschen schauen kopfschüttelnd auf die Bildschirme. Bis zum Börsenschluss konnten sich die Kurse wieder etwas fangen.
Pleiten, Pech und Pannen. Die Geschichte der elektronischen Handelsplätze kennt Fälle, in denen nur allzu menschliche Fehler, einfache Verwechslungen, Missgriffe oder nur ein falscher Tastendruck eines einzelnen Mitarbeiters verheerende Wirkungen ausgelöst haben. Vom Fat Finger, vom dicken Finger ist dann die Rede. So zum Beispiel im Oktober 1998, als ein Händler der Investmentbank Salomon Brothers aus Versehen mit dem Ellbogen an sein Keyboard stößt. Dabei erwischt er ausgerechnet die Taste, die umgehend einen Verkaufsbefehl auslöst. So rauschen 10.000 Wertpapiere auf den Markt und sorgen für Turbulenzen. 2006 prallt bei der Bank of America ein Rugbyball auf die Tastatur und löst ein 50-Millionen-Dollar-Geschäft aus. Wenige Wochen nach dem Flashcrash von 2010 wirbelt ein Computerfehler die Börse in Tokio durcheinander. Diesmal ist kein kleines Handelshaus, sondern einer der ganz großen Player der Verursacher. Der japanische Leitindex bricht ein, als fälschlicherweise ein riesiger Verkaufsauftrag der Deutschen Bank platziert wurde. Nach Insider-Informationen hat er einen Umfang von 16,7 Billionen Yen, umgerechnet 150 Milliarden Euro, das Zehnfache eines ganzen Handelstages. Ein deutscher Banksprecher räumt die Panne ein. Fehler im internen Handelssystem hätten dazu geführt, dass eine Order gleich mehrfach gesendet worden sei. Der größte Teil der Aufträge sei noch gestoppt worden. Am 8. Dezember 2005 vertippt sich ein Händler der japanischen Mizuho Bank. Er sollte eine Aktie des gerade an der Börse gestarteten Telekommunikationsunternehmens J-Com zum Preis von 610.000 Yen verkaufen. Stattdessen verramscht er 610.000 Aktien zum Spottpreis von 1 Yen. Die J-Com-Kurse stürzen ins Bodenlose. Der japanische Aktienindex verliert 2%. Wie lange kann das Wettrennen und Wettrüsten an den Finanzmärkten noch weitergehen? Was richtet der massive Einsatz von Informationstechnologie an? Diese Frage richtet ein Teilnehmer einer Expertenkonferenz an den Multimilliardär und legendären Großinvestor George Soros. Der gebürtige Ungar mit US-amerikanischem Pass antwortet:
The element of time is extremely important, particularly at times of crisis.
Das Element der Zeit ist gerade in Krisenzeiten extrem wichtig, in denen man nicht an alle Informationen gelangt, die verfügbar wären, wenn genügend Zeit bliebe, sie zu besorgen. Das betrifft die Marktteilnehmer. Und ich kann von meinen eigenen Erfahrungen wie von den Erfahrungen der Aufsichtsbehörden sprechen.
George Soros bestätigt die Meinung, Computer- und Telekommunikationstechnik seien mitverantwortlich, wenn die Börsen Achterbahn fahren.
Und wenn Sie die unglaubliche Schwankungsbreite der Kurse sehen, dann hat das zum Teil mit der gestiegenen Kommunikationsgeschwindigkeit zu tun, aber vorwiegend mit dem Ausmaß der Unsicherheit, die den Markt durchdringt, die Furcht vor dem Unbekannten.
The fear of the unknown.
Keine Frage. Die Hochgeschwindigkeitshändler beleben die Märkte. Aber wie? Und um welchen Preis? Gewiss, sie versorgen die Börsen mit Liquidität. Was bedeutet, sie steigern Angebot und Nachfrage und das zu günstigsten Bedingungen. Da es Automaten sind, die die Finanzprodukte beziehen oder absetzen, kann Personal gespart werden und können Kosten niedrig bleiben. Was aber, wenn die Tricks, die Täuschungsmanöver und die Crash-Risiken nicht ausgebremst werden? Was, wenn die Auswüchse ungehemmter Liberalisierung nicht rückgängig gemacht werden? Regierungen und Aufsichtsbehörden kündigen viel an. Es müssen aber Taten folgen. Die Zahl der elektronischen Handelsplätze wächst weltweit. Und das macht das Ganze so unübersichtlich. Handelsregeln, Sicherheitsmechanismen und Kontrollen sind alles andere als einheitlich. Noch scheint es sich zu lohnen, mit Scheinaufträgen die Märkte zu testen. Noch kann man mit Computerattacken die Märkte gezielt stören und Kasse machen. Die Fachleute sprechen von Quote-Stuffing, vom Verstopfen der Kommunikationswege.
Bei Quote-Stuffing versteht man, dass jemand so viele technische Aufträge an ein Handelssystem sendet, dass das Handelssystem überlastet ist und gar nicht mehr vernünftig reagieren kann. Also quasi eine künstlich, bewusst, willentlich erzeugte Überlastung einer Infrastruktur. Das wäre so wie bei einem Hackerangriff auf eine Webseite, ne, dass da einfach ganz viele die Seite von irgendwem sozusagen angreifen, damit andere Leute die nicht mehr sinnvoll benutzen können.
Wolfgang Eholzer setzt die Sicherheitsmaßnahmen bei der Deutschen Börse um.
Also bei uns ist zum Beispiel so, dass jede Bank, die uns etwas schickt, die darf das nur mit einer maximalen Frequenz. Wenn die uns mehr wie 150 Aufträge die Sekunde schickt, dann werden wir alle zurückweisen.
Bei den Bankern mehren sich die Zweifel, ob der Run in den Turbohandel noch Sinn macht. Der Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, fordert schärfere Kontrollen und prangert das Herdenverhalten und die Ungleichgewichte an den Märkten an. US-Börsenaufsicht und Europäische Union arbeiten an strengeren Regeln. Geplant und heftig diskutiert wird, die Details der Handelsstrategien offenzulegen, die Zahl der Orders pro Transaktion zu beschränken und Haltefristen einzuführen. Denn die Aufseher stört es sehr, dass die Hochfrequenzhändler die Mehrzahl der Aufträge nur kurz erscheinen lassen, um die Märkte zu testen und sie unausgeführt dann wieder zurückziehen. Entschleunigung ist angesagt. Andrew Holdine, einer der Direktoren der Bank of England, will neue Verkehrsregeln und Split auf den Datenautobahnen, um das Hochgeschwindigkeitsrennen zu drosseln.
Wenn die Maschinen es nicht mehr kapieren, nicht was losgeht, dann habe ich nur eine Konklusion und das ist raus hier.
Der Niederländer Albert Menkveld, Professor für Finanzwissenschaften in Amsterdam, gehört zu denen, die automatische Handelsunterbrechungen an allen Börsenplätzen für unverzichtbar halten. Sie werden ausgelöst, sobald die Kurse extrem schwanken. Über so eine Sicherungstechnik verfügen die meisten deutschen Börsen bereits. Als am 25. August 2011 der deutsche Aktienindex in die Knie ging, gab es gleich 26 Mal einen automatischen Stopp. Die Herrschaft der Computer macht die Finanzsysteme verletzlich. Netzwerke und Rechenzentren bilden die Nervenzellen. Sie sind längst schon ein militärisches Angriffsziel. Das bestätigt kein geringerer als der Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten. In einem CBS-Interview warnt Leon Panetta:
Es ist eine Tatsache, dass IT-Kapazitäten vorhanden sind, unsere Netzwerke völlig zusammenbrechen zu lassen und unser Finanzsystem und damit nahezu unser Land lahmzulegen.
Die Akteure sind unbeeindruckt. Sie lassen ihre Roboter schneller, immer schneller Monopoly spielen. Albert Menkfeld fordert ein Ende, kein Weiter-so in der aberwitzigen Tempojagd. Das schrieb er als Berater auch in einer umfangreichen Untersuchung, die die britische Regierung in Auftrag gab.
Aber jetzt gehen wir von Millisekunden, Tausende Sekunden bis zum Mikrosekunden. So, was für ökonomisches Nutz hat das Geschwindigkeit? Und habe ich gesagt in dieser Report, dass vielleicht müssen wir das jetzt aufhören.
Wenn mathematische Formeln und digitale Automaten die menschliche Urteilskraft ersetzen, wenn rechnerunterstützte Strategien die Oberhand gewinnen, dann geht der Bezug zur realen Wirtschaft verloren. Dann werden die Börsenplätze zu Casinos, die die Weltwirtschaft beeinflussen. Stefan Schulmeister vom Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut.
Der entscheidende Unterschied zu einem Casino ist jetzt aber, dass die wichtigsten Preise der Weltwirtschaft durch diese Transaktionen bestimmt werden, nämlich Wechselkurse, Zinssätze, Aktienkurse und Rohstoffpreise. Und genau aus diesem Grunde muss das Ausmaß der kurzfristigen Spekulationen reduziert werden, denn diese schnellen Spekulationen, die zum Teil innerhalb von Millisekunden kaufen und verkaufen, sind ihrem Wesen nach Aktivitäten, die die sogenannten realwirtschaftlichen Fundamentalfaktoren, also das, worauf es ankommt, bei der Preisbildung nicht berücksichtigen können. Und das ist eben auch der Grund, warum eine Transaktionssteuer Sinn macht, denn sie würde nur jene Spekulationen treffen, die destabilisierend wirken, während wenn jemand sich eine Aktie kauft als Vorsorge, um sie zu halten, um sie seinem Enkelkind weiterzugeben, dann wird er oder sie von dieser Steuer nicht betroffen.